Von außen sieht die Brücke übel aus. Sie ist grau und leicht angewittert, von Graffitis verunstaltet, mit mehreren Farbschichten übereinander steht sie im noch kahlen Frühling von Berlin. Zehntausende Autos fahren täglich über die Brücke, Krankenwagen oder Handwerker, man kann sagen, sie ist eine Berliner Lebensader. Doch bei Brücken zählen die inneren Werte und die Brücke der Berliner Stadtautobahn A100 ist marode. Ein Riss in ihrem Bauch hat sich massiv ausgeweitet, sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Das wird Jahre dauern und auch die Ringbahn darunter ist betroffen. Eine Berliner Brücke als Symbol des Scheiterns oder vielleicht doch der Hoffnung? Wir begrüßen Ralf Schuler. Der Journalist schreibt für News. Er ist ehemaliger Leiter der Parlamentsredaktion der Bild und er ist Berliner. Guten Tag, Herr Schuler.
Schönen guten Tag.
Die Brücke ist nicht akut einsturzgefährdet, aber kann jederzeit ohne Vorankündigung einstürzen. So hat es die Autobahn GmbH erklärt. Wie geht der Berliner mit solchen paradoxen Meldungen um?
Ja, der Berliner ist ja eigentlich für diese Art von Humor sehr empfänglich, auch wie Sie es beschrieben haben. Also grau, triste, beschmiert, schmutzig, einsturzgefährdet, marode. Das ist eigentlich die Beschreibung für Berlin insgesamt. Und so wie es die Autobahngesellschaft beschrieben hat, ist das eigentlich die Berliner Form von russisch Roulette. Also nicht akut einsturzgefährdet. Wir fahren einfach mal drüber, mal gucken, ob wir runterfallen. Das ist der Fatalismus, der sich inzwischen breit macht, nachdem wir in Dresden gesehen haben, dass eine Brücke einfach auch mal über Nacht direkt zusammenstürzen kann, ist das natürlich alles sehr viel ernster. Und ansonsten geht natürlich die Berliner Politik insofern damit um, dass sie seit 2016 bereits weiß, dass die Risse größer werden und dass die Brücke wahrscheinlich so nicht zu halten sein wird. Aber seit 2016 läuft auch das Planfeststellungsverfahren. Und da sind wir dann eigentlich schon mitten im politischen Leben. Eine Brücke, die besteht und man sie neu bauen möchte, braucht natürlich erstmal ein Verfahren, ob man sie planen darf. Das versteht kein Mensch. Aber wenn es um Lebensadern geht, kann man ja nicht gründlich genug planen.
Am 1. April hat der Spiegel über die Brücke berichtet. Es war aber kein Scherzartikel, sondern ehrliche Verwunderung. Da hieß es, kein Chaos, die Berliner haben sich arrangiert. Angeblich läuft es sogar wie geschmiert. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das ist eigentlich eine Brücke der Hoffnung? Also der Hoffnung, dass die Menschen auch mit den schwierigsten Situationen umgehen können?
Ja, das ist natürlich eine besonders perfide Art vom Spiegel, eine realistische Geschichte am 1. April zu bringen, wo der ganze Rest der Welt denkt, es kann nur ein Scherz sein. Und in Berlin ist es Realität. In Berlin hat man sich damit arrangiert, weil Berlin eine ganz irre Strategie gerade beim Verkehr fährt, mit Baustellen so ziemlich alles an zentralen Ein- und Ausfallstraßen zuzumachen. Wenn Sie heute nach München fahren oder von München kommen, brauchen Sie etwa 5 Stunden auf der Autobahn, wenn Sie straff durchziehen. Aber Sie brauchen immer 1 bis 2 Stunden innerhalb Berlins, entweder wenn Sie raus wollen oder wenn Sie wieder rein wollen. Weil einfach alles durch unkoordinierte Baustellen zugestellt ist. Und ich vermute, dass in der Verkehrsabteilung des Berliner Senates Leute sitzen, die mit einer Art Würfelspiel unterwegs sind und sagen, okay, wir sperren die Straße des 17. Juni. Welche Ausweichstrecken gibt's? Oh, ich habe eine 6, dann kann ich da auch noch eine Baustelle hinstellen. Ist ein Spiel, was seit den 90er Jahren gespielt wird, aber immer schlimmer geworden ist. Hinzu kommt aber noch eine andere Komponente, nämlich eine grüne Stadtpolitik, die, muss man so fair sein zu sagen, von den Berlinern immer wieder gewählt wird und die dann beispielsweise in Berlin-Mitte als Ziel ausgibt, 50% der Parkplätze einfach wegzustreichen. Nach dem Motto, du Autofahrer, gewöhn dir diese lästige Marotte ab, es gibt jetzt keine Parkplätze mehr. Aber wenn es gewählt wird, sind die Berliner natürlich auch selbst schuld.
Für Probleme wie Brücken und Straßen könnte Rettung nahen. Friedrich Merz und seine Koalition der Willigen aus SPD, Grünen und Linken haben die Schuldenbremse aufgeweicht. Damit können die Länder neue Schulden aufnehmen. Meinen Sie, Berlin wird jetzt seine Infrastruktur in Ordnung bringen?
Da fehlt mir so ein bisschen der Glaube. Das Problem bei der Infrastruktur besteht ja auch darin, dass man zunächst erstmal Planungskapazitäten haben muss. Planungsbüros, Ingenieursbüros, die die Planung machen, die die Zeichnung anfertigen. Da ist Berlin schon außerordentlich dünn besetzt. Das hat in den vergangenen Jahren nicht funktioniert, denn Geld war in den vergangenen Jahren öfter schon überschüssig da am Ende des Jahres. Und dann kam immer Bayern und sagte, wir haben die Pläne fertig. Hat noch jemand? Nö. Dann haben es die Bayern genommen. Und dieses Problem hat Berlin auch. Man kann jetzt sagen, okay, Ausfallstraße vielleicht etwas dringlicher. Ich bin aber da sehr, sehr skeptisch, weil Berlin auch die Prioritäten anders setzt. Man möchte dezidiert den Autoverkehr unterbinden und ist sich überhaupt nicht bewusst, was für Lebensadern diese Stadtautobahnen sind. Denn in der Innenstadt fließt der Verkehr auch nicht und man macht es den Anwohnern zusätzlich schwer, wenn sich der Verkehr durch die Nebenstraßen drängt.
Jetzt gab es bei Ihren ehemaligen Kollegen von der Bild-Zeitung schon erste Berichte und Befürchtungen, dass Berlin die Schuldenbremsgelder für Flüchtlinge investieren möchte, also für Unterkünfte von Migranten. Außerdem wird geprüft, das hat unter anderem die BZ berichtet, dass Berlin selber eine eigene Notlage wegen Flüchtlingen ausruft und dadurch mehr Kredite aufnimmt. Was ist da dran?
Das ist leider sehr realistisch. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, frühere regierende Bürgermeisterin, hat das auch schon offen zugegeben, dass man das prüft und wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen wird. Das Problem ist, und ich habe vor anderthalb Jahren mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner zusammengesessen, wo absehbar war, dass der Ansturm von Migranten so nicht zu bewältigen ist. Wir haben im Augenblick auf dem ehemaligen Flughafen von Berlin, Tegel, Innenstadtflughafen, zwischen 5.000 und 8.000 Migranten in Notunterkünften sitzen. Und damals war eigentlich schon klar, dass diese Kapazitäten nicht ausreichen. Es gibt allerdings auch im neuen Senat eine türkischstämmige Sozialsenatorin, Kanzel Kizil-Tepe, die ausdrücklich sehr migrationsfreundlich ist. Und man unterbindet einfach nicht den weiteren Zuzug. Und es war damals klar, dass diese mehreren tausend Leute, die auf einem Fleck etwas abseits wohnen, in Behelfsunterkünften, dass das nicht ausreichen wird, dass man weitere große Flächen braucht. Und man hat Ende vergangenen Jahres einen großen maroden Hotelkomplex angemietet für mehr als 100 Millionen Euro. Der muss dann erstmal instand gesetzt werden. Da verdienen dann auch immer noch landeseigene Firmen mit, die so als Zwischenhändler fungieren. Und wo auch der eine oder andere ehemalige Politiker des Senats mit engagiert ist. Und gerade jetzt erst kürzlich gab es eine Meldung, da hat auch das Abgeordnetenhaus dann 118 Millionen für 10 Jahre beschlossen für eine Asylunterkunft von knapp 1.000 Leuten in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Also das Geld ist da, aber man unterbindet einfach nicht den Zuzug. Und das führt eben dazu, dass die Kosten für diesen ganzen Asylkomplex einfach durch die Decke gehen und das natürlich an anderer Stelle fehlt.
Sie haben den Flughafen Tegel angesprochen. Also das ist im Moment wohl die größte Flüchtlingsunterkunft Deutschlands mit bis zu 6.500 Plätzen. Die Kosten werden angegeben mit 298 Millionen Euro pro Jahr. Dann haben Berliner Medien angefangen zu rechnen und die linke Taz kam auf Kosten von 260 bis 280 Euro pro Kopf pro Tag. Dann habe ich angefangen zu rechnen und bin darauf gekommen, das sind etwa 100.000 Euro Unterkunftskosten pro Kopf pro Jahr. Warum ist das so kostenintensiv?
Ja, es geht ja nicht nur um die schlichte Rechnung, ein Dach über dem Kopf, ein Bett, Brot und Seife, wie es gerne mal so verkürzend genannt wird, sondern das Gelände ist ja auch etwas abgelegen. Es ist eine Buslinie dorthin mit einer relativ hohen Taktung angelegt worden, damit einfach auch die soziale Teilhabe, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt, gewährleistet ist. Also, dass man von dort wegkommt in die Innenstadt und wieder auch zurückkommt. Das ist nicht ganz einfach. Es müssen Wachdienste bezahlt werden, die rund um die Uhr das Gelände sichern. Es müssen natürlich auch Sozialarbeiter abgestellt werden, die versuchen, das Ganze irgendwie zu betreuen. Es müssen Schulkapazitäten geschaffen werden. Zum Teil funktioniert es im Umfeld gar nicht, dass die Kinder zur Schule gehen, weil einfach das sonst reine Migrantenklassen wären. Und Lehrer kommen dann in diese Unterkünfte. Und ganz grundsätzlich gesehen muss man natürlich sagen, dass diese soziale Entmischung, dieses Ghettohafte, was dort entsteht, natürlich für den sozialen Zusammenhalt der Stadt völlig kontraproduktiv ist. Also auch da muss man dann gucken, dass man die sozialen Folgen behebt. Es gibt seit Herbst letzten Jahres eine Regelung, wonach die Mitarbeiter der Asyllandesämter in den jeweiligen Bezirken nicht nur einen Notknopf haben, so ähnlich wie Rentner mit Herzanfallrisiko, die dann drücken können und einen Notruf rufen, sondern die kriegen auch Trillerpfeifen, um sich bemerkbar zu machen im sogenannten Leistungsbezug, also da, wo Asylbewerber Leistungen beziehen können, weil es dort immer wieder zu Handgreiflichkeiten kommt. Probleme sind viel größer und all das kostet natürlich Geld.
Jetzt gibt es wohl neue Pläne für eine Unterkunft für bis zu 1.500 Migranten und zwar an der Hasenheide, also in direkter Nähe zum Hermannplatz. Und das ist die Stadtgrenze zwischen Kreuzberg und Neukölln, eine Gegend mit ohnehin schon enormem Ausländeranteil. Wie sehen Sie diese Ansiedlung?
Das ist deshalb problematisch, weil man dort ganz stark nach ethnischer Zugehörigkeit eigentlich sortieren müsste, um keine Konflikte beispielsweise zwischen Kurden und Türken zu provozieren oder zwischen arabischstämmigen Migranten und bestimmten anderen Zuwanderergruppen, die sich untereinander nicht vertragen. Genau diese ethnische Sortierung darf es aber eigentlich per Gesetz nicht geben. Und das macht es alles sehr, sehr schwierig. Vom Geld wollen wir da gar nicht sprechen. Das Problem, was wir insgesamt in Deutschland haben, was sich aber hier in Berlin wie im Brennglas zeigt, ist, dass wir gerade prekäre Milieus durch den unverändert hohen Zulauf immer weiter auffüllen. Das heißt, selbst wenn man es schaffen würde, den Bestand an Migranten so weit zu integrieren und zu betreuen, dass wir die Probleme einigermaßen in den Griff bekommen. Deutschland ist in den vergangenen Jahren von 80 auf etwa 84 Millionen Einwohner gewachsen, sodass die Infrastruktur an ihre Grenzen kommt. Selbst wenn wir das schaffen würden, das zu bewältigen, ist der unverändert andauernde Zuzug natürlich geeignet, immer weiter genau die Milieus aufzufüllen, die Probleme machen, und man kommt halt immer weniger da rein. Es wächst eben die Migration nicht organisch in die vorgefundene Gesellschaft ein, sondern es bilden sich eigene Gesellschaften, und wenn Sie durch Neukölln oder Kreuzberg in einigen Stadtteilen fahren, dann sind da einfach nur noch Migranten unter sich, und man kann eben auch nicht erwarten, dass dann eine irgendwie geartete Annäherung an die deutsche Stammbevölkerung stattfindet oder eine Durchmischung. Das sind halt dann Parallelgesellschaften. Wenn man das will, kann man das. Für den sozialen Zusammenhalt ist es aus meiner Sicht Sprengstoff.
Anfang der Woche hat sich der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge geäußert, Hans-Eckart Sommer, und er empfahl unter anderem die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl und eine grundlegende Änderung der Aufnahme nach Deutschland. Welche Chancen hat dieser Vorschlag?
Die Änderung vom individuellen Recht auf Asyl zu einem institutionellen, also Deutschland kann Asyl gewähren und entscheidet selbst, ob man beispielsweise aus einem aktuellen Krisenherd 10.000 Menschen aufnimmt, dann nimmt man 10.000 auf und der 10.001. eben nicht mehr. Das wird in Deutschland von weiten Teilen der linken politischen Landschaft als unmenschlich, inhuman und völlig indiskutabel gesehen, als Abschaffung des Asylrechts. Und deshalb hat der Vorstoß keine Chancen. Es ist einfach so gnadenlos realistisch, es ist so gnadenlos pragmatisch, was der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge da gesagt hat. Aber es hat im Augenblick überhaupt gar keine Chance. Und interessanterweise spielt es auch in den Koalitionsverhandlungen keine Rolle, obwohl es eigentlich den Standpunkt der Union unterstützen sollte. Aber die Union hat eben nur einen potenziellen Koalitionspartner, die SPD, und möchte da nicht anecken. Also auch dort hätte man eigentlich unter normalen Bedingungen erwartet, dass die Union sagt, seht ihr, haben wir immer gesagt, es sagt dieser Fachmann jetzt öffentlich, das muss das Ziel der Koalitionsverhandlungen sein. Die SPD sitzt am längeren Hebel, weil die Union keinen anderen Partner hat, und dementsprechend ist es ganz, ganz still, und wir werden sehen, dass die Migrationspolitik auf niedrigerem Niveau so weiterläuft. Nur die bisherigen Migranten sind halt da, und auch wenn auf niedrigem Niveau weiter Zustrom besteht, werden die Probleme nicht kleiner.
Berlin ist immer eine Reise wert, vielleicht auch nur eine Abreise. Die Probleme sind omnipräsent. Sie reichen von maroden Brücken über teure Asylunterkünfte bis hin zu drogenbelasteten Kiezen. Zumindest Teile dieser Probleme sind symptomatisch für das ganze Land. Darüber sprachen wir mit Ralf Schuler vom Nachrichtenportal News. Herr Schuler, vielen Dank.
Ich habe zu danken.